Investoren. Dein Podcast für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit.
Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Transform Podcasts. Heute mal wieder aus dem wunderschönen Berlin und tatsächlich aus einer ganz, ganz tollen Altbauwohnung. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wir sind heute zu Gast bei Zalvus und ich sitze hier mit Mathilda von Gierke. Mathilda ist Gründerin und Managing Director des HR Tech Startups Zalvus und wurde 2018 sogar zur IT Woman of the Year gewählt. Mit Zalvus unterstützen Mathilda und ihr Team Unternehmen bei der digitalen Personalsuche. Unter anderem mit Einsatz von Online-Marketing für zielgerichtetes Recruiting von Fach- und Führungskräften. Mathilda, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass es klappt.
Ja, schön, dass du heute bei uns bist.
Jetzt habe ich ja schon zwei, drei Sätze gesagt zu dir, aber vielleicht magst du einfach selber auch noch mal kurz erzählen, wer du bist, wieso dein Werdegang war und was vielleicht auch dazu geführt hat, dass du Zalvus gegründet hast.
Ja, sehr gerne. Ich bin Mathilda von Gierke und wie gerade schon erwähnt, die Gründerin und Geschäftsführerin der Zalvus GmbH. Nach dem Studium habe ich mich erstmal der Großkonzernwelt sozusagen gewidmet, war erstmal bei der Bayer AG und bei KPMG. Und bei KPMG hatte ich so die ersten Berührungspunkte mit dem Thema HR oder mit dem Thema Personal. Ich fand das höchst interessant. Das waren Change-Projekte bei großen DAX-Konzernen, die ich dort mit begleitet habe. Und bin auch deswegen danach in eine Personaldienstleistungsagentur gewechselt, weil ich wollte mich weiter zu dem Thema HR spezialisieren und vor allem weitere Einblicke gewinnen. Ja, die Zeit bei der Personaldienstleistung ist rückblickend, war das eine sehr gute Zeit, einfach weil ich dort extrem viel gelernt habe und sehr jung schon bei Kunden vor Ort war und Verhandlungen geführt habe und so weiter und auch viele Unternehmen einfach von innen kennenlernen konnte, inklusive Bauchschmerzen. Aber mir wurde relativ schnell klar, ob ich da Matratzen oder Menschen verkaufe, so ungefähr, ist relativ gleich. Und wir haben natürlich immer im gleichen Kandidatenpool gefischt, um Unternehmen passende Kandidaten liefern zu können. Also man verlässt sich ja quasi auf seine eigene Datenbank oder eben auf Xing und auf LinkedIn. Gleichermaßen habe ich aber beobachtet, dass in anderen Branchen Personen noch ganz anders angegangen werden können. Beispielsweise in der E-Commerce-Branche. Durch die Produktplatzierung werden wir ja im Alltag auf passende Produkte aufmerksam gemacht. Warum geht das nicht im HR? Fragezeichen. Das war so der große Trigger. Und habe mich dann relativ kurzfristig zusammengetan mit jemandem aus dem Online-Marketing, mein heutiger Mitgründer Florian. Und mein Großonkel Christoph kommt aus der Softwareentwicklung. Und wir drei haben uns dann zusammengetan vor ziemlich genau 4 Jahren und eben die Zalvus GmbH ins Leben gerufen. Wir haben dann von Axel Springer ein kleines Funding bekommen im Rahmen des damals noch existierenden Accelerator-Programms. Sind deswegen von München nach Berlin und auch Berlin, wie man ja gerade gehört hat, treu geblieben in unserer in unserem Altbau-Office hier in Prenzlauer Berg. Ja, heute sind wir Cashflow finanziert, knapp 20 Mann oder knapp 20 Personen, haben ungefähr 200 Kunden, davon ungefähr 11 DAX-Konzerne, die zu unserem Kundenstamm gehören, mehrere Mittelständler und auch manche kleinere Unternehmen, auch manche Startups, die wir beim Recruiting unterstützen, eben durch den Einsatz von neuesten Technologien. Das so als Intro zu mir.
Nun hast du ja gerade schon gesagt, ihr habt vor 4 Jahren gegründet, ihr seid mittlerweile 20 Mann, beziehungsweise durchaus mit Sicherheit auch ein paar Mädels bei euch. Das heißt, du bist ja nun auch selber Führungskraft. Was ist dir denn wichtig an deinem ganz persönlichen Führungsverhalten und wie würdest du dich auch als Führungskraft beschreiben?
Ja, also wie gerade schon geschildert, dadurch, dass wir sehr schnell gewachsen sind, naturgemäß haben wir uns entsprechend oder ich mich auch persönlich sehr viel mit dem Thema befassen müssen in letzter Zeit. Wir haben für uns Werte definiert, die nicht nur auf der Führungsebene gelebt werden, sondern auch sozusagen bis in die Teams hineingehen sozusagen. Also so Unternehmenswerte, die auch im Rahmen des Führungsstils auf jeden Fall gelebt werden. Also ein paar Punkte, zum Beispiel absolute Transparenz. Wir legen alle Zahlen offen, auf die Kommazahl so ungefähr. Jeder weiß, wofür er arbeitet. Jeder weiß, welchen Teil er zu diesen Zahlen, die wir generieren, beiträgt. oder worauf ich auch wahnsinnig viel Wert lege, weil das hat mir immer sehr gefehlt in meinem Anstellungsverhältnis, ist das Verständnis. Also Aufgaben werden nicht gemacht, um sie zu machen, sondern es wird verstanden, warum diese Aufgabe gemacht wird und vor allem, wie passt sie quasi in das Greater Picture oder in das Puzzle, in das Gesamtpuzzle, was sozusagen die Dienstleistung der Zaivus GmbH anbelangt. Also warum mache ich die Aufgabe, welchen Mehrwert stifte ich dadurch, wo ist der Sinn dahinter, was trage ich dazu zum Teamerfolg oder zum Unternehmenserfolg bei. Das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, weil ich sonst nie eingesehen habe, Aufgaben zu machen. Einfach nur just because ist dann eine ziemlich schwache Ausrede, so ungefähr. Genau, und dann noch das Thema Feedback-Kultur. Ich denke, das ist mittlerweile sowieso recht gängig. Feedback natürlich immer überall und gerne auch zwischendurch. Ein offenes Ohr hat man. Aber dennoch setzen wir uns zumindest einmal im Quartal auch recht offiziell zusammen, wo auch beide Seiten, also einmal sozusagen Mitarbeiter und einmal Führungsebene, sich zu auch wirklich vorab Gedanken machen. Wo stehen wir? Wo sind die Ziele? Oder wie stehen wir zum Thema Zielerreichung? Wo geht die Reise hin? Auch auf das Thema Verantwortung des Teammitglieds nochmal eingehen und so weiter. Ja, das sind so ein paar Punkte, die mit denen wir eigentlich jetzt mittlerweile nach einem teilweise bumpy Start ganz gut fahren. Also unterm Strich ist es ja so, dass also man muss sich ja bewusst sein, dass der Führungsstil, auf welcher Ebene auch immer, prägt die Kultur des Unternehmens. Die Kultur prägt wiederum die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter sind natürlich die stärksten Botschafter oder die stärkste Werbung für einen selber. Und das hat eine massive Auswirkung auf die Außendarstellung, auf die Employer Brand, aufs Recruiting und so weiter. Deswegen hochwichtiges Thema.
Da merkt man schon, da kommt der Recruiting-Experte in dir dann doch raus. Das ist ja heute auch so ein bisschen Thema für den Podcast. Natürlich, wir wollen uns mal darüber unterhalten, wie verändert sich Recruiting vielleicht? Was seht ihr da als große Trends? Aber auch, wie ist die Rolle der Führungskraft in diesem Zusammenhang? Insofern vielleicht gleich mal als Einstieg. Ich glaube, wenn man über Recruiting spricht und wenn man mit HR-Lern über Recruiting spricht, kommt gleich immer spätestens im zweiten Satz das Wort War for Talent. Es gibt ja gewisse Berufe, wo wir schon heute wissen, dass da ein Riesengap sein wird. Ein viel zitiertes Beispiel ist die Berufsgruppe Data Scientist, Data Engineer, wo wir eigentlich jetzt schon wissen, dass die Nachfrage nach diesen Talenten und Berufsgruppen immer größer werden wird über die nächsten Jahre, aber das Angebot einfach nicht hinterherkommen wird, sodass da ein Riesengap entsteht. Was kann ich denn als Unternehmen machen, wenn ich jetzt vielleicht schon merke, okay, Data Scientist, ich bräuchte sie eigentlich, ich kriege sie nicht so richtig. Wie kann ich da jetzt vielleicht schon gegensteuern, bevor dieser Gap immer größer wird?
Also was absolut wichtig ist, ist, dass man erstmal seine Zielgruppe versteht. Also die Person, die man sozusagen für sich gewinnen möchte, sei es jetzt oder sei es morgen so ungefähr. Also wo man zukünftig schon denkt, dass es personaltechnisch dort knapp oder schwierig werden könnte, dass man erstmal sich sozusagen der Zielgruppe widmet und sich dann als Unternehmen entsprechend aufstellt. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, auf jeden Fall, gar keine Frage. Und man ist ja auch üblicherweise nicht das einzige Unternehmen, das sich dort Gedanken oder diesbezüglich Gedanken macht oder diesbezüglich in der Zukunft stark aufstellen möchte und muss. Was zum Beispiel eine Möglichkeit ist, dass man einfach den Kandidatenpool, in den man sozusagen Talente sucht, einfach nochmal erweitert. Sehr, sehr viele Maßnahmen setzen heute immer noch auf irgendwelche geschlossenen Kandidatenpools, dass man sozusagen immer wieder in den gleichen Pools fischt, in Anführungszeichen. Ähnlich wie ich in meinem alten Job, also zum Beispiel in geschlossenen Pools, sowas wie Xing oder wie LinkedIn oder auch in irgendwelchen Datenbanken. Und sehr, sehr viele Maßnahmen, die Unternehmen nutzen, um sozusagen Talente auf sich aufmerksam machen zu wollen, sind alles Maßnahmen, die irgendwelche Voraktivitäten voraussetzen. Okay. Also wenn ich zum Beispiel auf einer Jobbörse etwas poste, setze ich voraus, dass dieser Kandidat, den ich suche oder diese Kandidatengruppe, die ich suche, irgendwie suche Job X in Stadt Y eingeben. Oder wenn ich eine Jobsuch-App nutze, setze ich voraus als Voraktivität, dass der Kandidat die App herunterlädt. Und das machen passiv suchende Personen nicht. Die guten oder die fitten Recruiter haben längst verstanden, dass nachhaltiges Recruiting der absolute Fokus liegt auf die Akquise von passiv oder latent suchenden Personen. Denn der Pool an Personen, die aktiv die Hand heben und sagen, hier, ich möchte mich verändern, der wird immer, immer kleiner, weil Unternehmen ja auch merken, dass sie viel tun müssen für die Retention von ihren Mitarbeitern. Heißt auch kämpfen dafür, dass ihre Mitarbeiter bei ihnen bleiben. Das heißt, das Recruiting sollte sich mehr und mehr auslegen auf die Akquise von passiv suchenden Personen. Die Personen, die, ich sag immer, eigentlich morgens noch gar nicht groß mit dem Gedanken spielen, den Beruf wechseln zu müssen und vor allem nicht ihre ja rare Freizeit in die Jobsuche stecken. Also weiß ich, nach 18 oder auch nach 22 Uhr jobabhängig oder am Wochenende sich dann eben nicht auf den Stepstones und Monsters und Xings dieser Welt herumtummeln, sondern sich eher mal dem privaten Umfeld widmen. Und dass man einfach seinen Recruiting-Horizont pooltechnisch erweitert, dass man sich eben nicht auf geschlossene Systeme sozusagen ausschließlich verlässt und dass man auch sozusagen diesen Mindset bekommt, dass man Kandidaten auch wunderbar außerhalb dieser Portale erreichen kann. Wir beispielsweise bringen ja Online-Marketing-Technologien und Big-Data-Analysen ins Recruiting. Das heißt, wir sozusagen übersetzen ein konkretes Anforderungsprofil in eine Zielgruppe und alle Personen, die kanalübergreifend in diese Zielgruppe passen, die erfahren eben im Alltag von dieser spezifischen Position. Das heißt, mit unserer Maßnahme setze ich eben nicht voraus, dass jemand den Job gesucht hat oder irgendwie seine Funktion preisgegeben hat oder irgendwie aktiv sozusagen auf Nachrichten, auf geschlossenen Systemen eingeht, sondern dass man mehr im Alltag Personen auf passgenaue Position aufmerksam macht. Und ich hatte auch am Anfang gesagt, dass man die Zielgruppe verstehen muss, also dass absolut wichtig ist, dass man versteht, worauf wird Wert gelegt, welche Informationen interessieren, welche Informationen müssen immer dabei sein, welche Informationen müssen auch einfach inhaltlich stimmen und sehr, sehr viele Informationen, die beispielsweise auf herkömmlichen Stellenausschreibungen aufgeführt werden und auch auf neueren Ausschreibungen aufgeführt werden, die interessieren gar nicht. Also wir haben zum Beispiel gemessen, 2 bis 3 Details interessieren pro Ausschreibung und der Rest ist vollkommen egal. Und diese 2 bis 3 Details, die müssen natürlich sitzen. Also da müssen die Inhalte absolut überzeugen. Und viele Unternehmen wissen einfach noch gar nicht, worauf legt denn der Data Scientist Wert. Und das ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit was komplett anderes, als worauf der Vertriebler Wert legt oder worauf der, weiß ich nicht, der Handwerker Wert legt, so ungefähr. Das muss verstanden werden.
Wie nimmst du denn, sag ich mal, den aktuellen Stand wahr in den Unternehmen? Haben die das verstanden? Okay, ich muss mein Recruiting verändern oder ist das immer noch Recruiting 0815, wie wir es einfach die letzten 20 Jahre gemacht haben? Was ist da so dein Takeaway?
Also erschreckend oft merke ich doch, dass irgendwie der Markt noch nicht so sehr realistisch verstanden wird. Also ich habe da einige Praxisbeispiele. Zum Beispiel hatten wir eine Azubi-Kampagne und da haben wir, ich glaube, an die 30 Azubis übermittelt, hochqualifiziert, die Lust auf den Job hatten. Die haben aber alle eine automatisierte E-Mail sozusagen vor die Nase bekommen und es hieß, bitte widmen Sie sich diesem einstündigen Assessment Center. Ja, wie viele haben das wohl gemacht? Nicht so viele, weil es andere Unternehmen gibt, die dann eher auf One-Click-Verfahren, also One-Click-Bewerbungsverfahren gehen, eher Unternehmen gibt, die auf Interesse bekunden gehen oder horch doch erstmal, ob das was für dich ist, so ungefähr. Also das sozusagen, dieses Verständnis von den Kandidaten und von der Zielgruppe, dass es mal noch erschreckend wie zurückgeblieben das ist. Deswegen glaube ich auch, dass sich die Rolle von Recruitern oder generell von HR-Lern oder Personen im Personalwesen sehr viel mehr in eine beratende Funktion shiften muss. Also so Richtung Inhouse-Consultant so ein bisschen. Denn HR-Ler, denn das ist ja sozusagen deren Job, also dass sie sozusagen dafür sorgen, dass neue Talente reinkommen und aber auch irgendwo die Fachbereiche wachrütteln. Oder ich sage immer, ein großer Teil unseres Jobs ist es auch, Unternehmen die pinke Brille abzunehmen und denen zu sagen, guten Morgen, willkommen 2019, 6 Wochen warten und dann gucke ich mal, ob der Kandidat was für mich ist. Oder den Bewerbermarkt als Sushi-Band zu bezeichnen, dass ich nur das Sushi vom Band nehme, das mir gerade passt. Das kann man sich einfach nicht mehr erlauben. Recruiter müssen sich in eine Beratungsrolle entwickeln, wo sie wirklich den Fachbereichen und intern in das eigene Unternehmen widerspiegeln. Wir müssen uns beim Kandidaten bewerben und nicht vice versa, also nicht andersherum.
Du hast jetzt schon ganz viel gesagt, immer mal so zwischendrin, wie sich Recruiting verändern muss, um diesen War for Talent wirklich zu gewinnen. Lass uns das versuchen, einmal kurz ein bisschen zusammenzufassen, dass es, glaube ich, auch leichter ist im Nachhinein. Ich habe verstanden, Ich muss den Kunden verstehen. Ich muss kundenzentrierter agieren und muss wissen, wen will ich da eigentlich für mich gewinnen. Ich muss aber auch mein Mindset verändern als Recruiter oder als Unternehmen und verstehen eben genau, wir sind auf einem Markt unterwegs, wo sich Talente, wirklich gute Talente, ihre Arbeitgeber aussuchen können. Das heißt, ich muss vielleicht eben nicht, ich kann nicht mehr 6 Wochen warten und dann die standardisierte E-Mail schicken, sondern ich muss auch ein bisschen Effort bringen. Was ist es noch aus deiner Sicht?
Genau, also wie du auch schon gesagt hattest, grundsätzlich muss an dem Mindset gearbeitet werden, dass eben nicht nur die Zielgruppe und die Marktsituation verstanden wird und dieses Kandidatenzentrierte und so weiter, sondern dass auch eben diese, ich sag mal, mittelalterlichen Ansichten, was jetzt HR-Abteilungen ja teilweise noch haben, dass das sozusagen geändert wird und dass man einfach mehr Innovationen in die Unternehmen bringt. Ja, das Thema Konzernstrukturen hatten wir auch schon kurz angesprochen. Wenn man eben merkt, dass die Strukturen oder die Prozesse, die vielleicht vor, weiß nicht, 10 Jahren oder sowas implementiert wurden, unternehmensintern, wenn die nicht mehr ziehen oder nicht mehr auf Ergebnisse stoßen, dass man dann auch mal irgendwie eine Veränderung erlaubt und nicht beharrt auf seine damals erstellten Strukturen oder Prozesse. Nochmal zurückkommt auf die Azubi-Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Wenn ich merke, dass ich hochqualifizierte Personen habe, die auf meine Kontaktaufnahme warten, die aber alle reihenweise abspringen, weil mein Prozessschritt einfach in der Stelle nicht stimmt, dann muss da auch eine gewisse Einsicht gezeigt werden. Das ist natürlich nicht immer super angenehm und auch nicht über Nacht umsetzbar, vor allem nicht in den größeren Unternehmen. Aber da muss da eben ein Zwischenschritt installiert werden oder auf Technologien zurückgegriffen werden. Es gibt ja auch sowas wie, weiß nicht, Chatbots und so weiter, dass man das auch für eine jüngere Zielgruppe ganz cool sozusagen erstmal sich in Kontakt setzt. Ich sag nicht, dass das Anfragen von Unterlagen oder dass das das sozusagen Assessment Center und so weiter wegfallen müssen, dass das nur vielleicht zum späteren Punkt, wenn die Personen wirklich getriggert oder interessiert sind. Und grundsätzlich, was wir ja auch schon einmal kurz adressiert hatten, ist quasi die Rolle vom Personalwesen oder von dem Recruiter, dass die sich viel, viel mehr entwickeln in Richtung Datenanalysten oder sozusagen, dass viel mehr Prozesse aufgebaut werden, wo konkrete Zahlen gemessen und verstanden werden können. Also wir sagen immer, ihr müsst Daten sammeln, ihr müsst das eigene Recruiting aufbauen, wie ein Marketing, wo ja jeder einzelne sozusagen Subschritt einer Customer Journey aufgebaut, gemessen, verglichen wird und optimiert wird. Also, dass man sozusagen sich einen eigenen Conversion Funnel eben aufbaut anhand der Kandidatenreise, und dass man Daten analysiert, also sozusagen aus den Erkenntnissen, die man macht, dass man die auch nutzt für konkrete Optimierungen und dann eben auch KPIs aufstellt, um eben sozusagen seine Maßnahmen zu vergleichen. Genau, das sind so Punkte. Gibt sicherlich noch hunderte mehr so ungefähr, aber das nur so als grobe Zusammenfassung.
Jetzt habt ihr in diesem Jahr eine große HR Digital Studie veröffentlicht, unter anderem natürlich zentriert um das ganze Thema Recruiting. Zum einen, was hat euch denn motiviert als Startup? Hattet ihr zu viel Zeit und habt euch gesagt, komm, wir machen nebenbei noch eine Studie? Und genau. Was waren für dich eigentlich so die spannendsten Erkenntnisse oder vielleicht auch so die ein oder andere Überraschung, mit der du nicht so gerechnet hättest?
Genau, also wir hatten ja Geburtstag vor einem Monat, sind 4 Jahre alt geworden und 4 Jahre bestehen am Markt bedeutet natürlich auch 4 Jahre sehr, sehr, sehr viele Daten. Und wir arbeiten sehr individuell und sehr customized auf nicht nur unsere Kunden, sondern auch auf spezifische Positionen. Also auch wenn wir 2 Software-Engineer-Positionen haben, für die wir Online-Marketing-Kampagnen erstellen, die sind unterschiedlich voneinander. Also da muss man sehr individuell vorgehen auf die Zielgruppe, auf den Standort, die Vergütung, das Unternehmen und so weiter. Und wir wollten das Ganze mal anlässlich unseres Geburtstages etwas mehr Big Picture oder High Level auswerten. Das heißt, dass man mal untersucht, worauf legen denn ITler Wert, wie vergleicht sich das mit Ingenieuren, wie ist das denn im Vergleich dazu zu Assistenten und so weiter. Das heißt, unterm Strich haben wir da 150.000 Fach- und Führungskräfte sozusagen generiert über eben unsere Online-Marketing-Maßnahmen. für komplett verschiedene Kampagnen, also für wirklich Berufsgruppen in verschiedensten Bereichen und in der Dachregion, also im deutschsprachigen Raum, um eben zum einen zu analysieren, also sozusagen die overarching große Frage war, wie funktioniert effektives Recruiting wirklich, so ungefähr, also eine sehr große Frage. Und die hat sich dann herauskristallisiert, dass wir da 7 Haupterkenntnisse sozusagen, also die Studie ist zusammenzufassen in 7 Haupterkenntnissen. Was ich sehr schön finde an der Studie ist, dass es nicht nur Erkenntnisse sind, sondern auch wirklich da aus diesen Erkenntnissen abzulesende Best Practices. Also wenn ich das jetzt als Unternehmen sozusagen lese, dass es nicht nur heißt, so und so viel Prozent der Bewerber erreiche ich mobile, sondern was heißt das für mich, was sind die To-Dos für mich, was sind die Takeaways, wie kann ich das für mich umsetzen, so ungefähr. Genau, also das hat uns dazu bewegt, das sozusagen mal ein bisschen mehr High-Level auszuwerten. Und was ich am spannendsten oder am überraschendsten fand, also für mich ist natürlich, sind die Inhalte der Studie der totale Alltag, also seit mehreren Jahren jetzt. Wir messen, wir tracken, wir verstehen, wir optimieren, wir kommunizieren, wir passen an, wir also sozusagen kommunizieren das auch nach außen, an das Unternehmen und versuchen, denen beizubringen, wie der Markt tickt, warum das notwendig ist und so weiter. Aber wie gesagt, normalerweise wirklich maßgeschneidert auf einzelne Zielgruppen an einzelnen Standorten und jetzt eben ein bisschen mehr High Level. Mir hat es, was ich super schön fand, ist, dass es echt viele Theorien bestätigt hat und eben auch mal ein paar Zahlen hinter sozusagen.
Zahlen, Daten, Fakten.
Genau, dass es nicht nur heißt, oh ja, wenn ich das Gehalt auf mein Inserat schreibe, dann ist das, hilft das, sondern um wie viel Prozent hat es wirklich die sogenannte Konvertierung erhöht. Genau. Was ich eher spannend fand oder überraschend fand, ist, wie die, dass die Studie auf wirklich so positives Feedback auch bei Bestandskunden gestoßen ist. Wir haben unseren Bestandskunden die Studie kostenfrei zur Verfügung gestellt und im Zuge dessen angeboten, dass einer von uns Gründern vorbeikommt und sozusagen diese 7 Kernerkenntnisse auch nochmal präsentiert. Und das ist, da haben echt viele drauf zurückgegriffen und auch vom DAX-Konzern bis zum Mittelstand auch wirklich das Gefühl, dass die sehr, sehr viel da mitgenommen haben. Auch die schon mit uns zusammengearbeitet haben. Und man merkt richtig, wie die Köpfe anfangen zu rattern, die Hausaufgabenlisten platzen so ungefähr. Es haben auch die fittesten Unternehmen immer noch viel zu tun. Was ich so für mich mitgenommen habe, ich argumentiere ja jetzt schon seit längerem, dass es nicht eine konkrete Employer-Brand gibt von einem Unternehmen, sondern eher, dass es ganz viele Sub-Brands geben sollte. Eben aus dem Grund, dass der Vertrieb Wert auf was anderes legt als die Ingenieure, als die ITler und so weiter und so fort. Da haben wir jetzt auch mal eine Zahl hintergetan, hatte ich ja auch schon kurz erwähnt, dass eben 2 bis 3 Details auf einer Stellenausschreibung durchschnittlich interessieren und der Rest vollkommen egal ist. Und was interessiert diese Zielgruppe? Damit muss man rausgehen. Und warum kann man dann eine sozusagen universale Employer-Brand haben, Fragezeichen. Das blieb für mich immer unbeantwortet und ich fühle mich sehr bestätigt in der Aussage, dass es nicht eine Employer-Brand gibt, sondern eher sozusagen ein Leitmotto und dann viele kleine Sub-Brands, also für die stark aufgestellt sind.
Mega spannend. Habe ich mir jetzt persönlich noch nie Gedanken darüber gemacht, ob es eine Employer-Brand gibt oder viele. Aber macht total Sinn eigentlich, ne? Dass man sagt, okay, es gibt vielleicht überliegende Werte, aber dann gucke ich einfach mal, wie sich die Brand, je nachdem, was die Zielgruppe wertschätzt, dann auch ausgestalten.
Ja, da geht es ja auch um Alleinstellungsmerkmale, um Highlights, um USPs. Was betone ich denn? Da würde ich auch nicht immer nur aufs Unternehmen eingehen, sondern es gibt für Entwickler eben andere USPs als für den Vertrieb, als fürs Marketing, als fürs HR so ungefähr. Und darauf geht die Studie sehr umfangreich ein, auch was das konkret für mich bedeutet, wenn ich jetzt, wenn zum Beispiel der ITler keinen Wert legt auf seine Qualifikation. Also wir haben gemessen, dass ITler durchschnittlich nicht interessiert, was sie mitbringen müssen, um sich zu qualifizieren für die Stelle. Warum? Weil sie die Qualifikation schon aus dem Titel ablesen. Heißt, Titel müssen optimiert werden. Titel muss auch jetzt nicht noch der nächste XXX-Manager so ungefähr, sondern dass man auch mal mit dem Technologie-Stack rausgeht oder dass man schon teilweise Projektkomponente in den Titeln erwähnt, einfach um die Person zu triggern im ersten Schritt. Das sind Sachen, die weiß man teilweise einfach sozusagen nicht im herkömmlichen Recruiting.
Ich glaube auch, weil wir es einfach nicht gewohnt sind im Recruiting, ne? Also das war ja einfach ganz, ganz lange Gießkannenprinzip. Ich habe eine Stellenanzeige und dann hole ich mir aus meiner Tätigkeitsbeschreibung, aus meinem Anforderungsprofil, was muss der mitbringen, was biete ich, wird grundsätzlich nicht aktuell, also nicht überarbeitet und dann there you go.
Und dann gerne noch in einem starren Layout, bloß nicht eine Box verschieben.
Natürlich, und nicht mobile.
Nein.
So, jetzt haben wir alles gesagt, was ihr nicht machen solltet. Du hattest vorhin schon das Thema Kandidatenreise angesprochen. Wenn wir das mal ins Englische übersetzen, sind wir bei Candidate Journey oder auch Candidate Experience. Ist denn eine gute Candidate Experience in Zukunft wirklich noch ein differenzierender Faktor? Oder sagst du, nee, sorry Leute, ihr müsst es einfach schaffen, eine gute Candidate Experience als Basis zu kreieren, sonst bewirbt sich irgendwann einfach gar kein Mensch mehr bei euch?
Letzteres, definitiv. Also es ist nicht irgendwie ein nice to have, sondern ein absolutes Muss, um eben im erwähnten War for Talents zu bestehen. Weil es ist ja einfach so, wenn es einem schon gelingt, einen geeigneten Bewerber auf seine zum Beispiel Ausschreibung zu bekommen, dann ist das natürlich unglaublich bitter, wenn der abspringt, weil der nicht irgendwie findet, wo der sich bewerben kann oder wo der Interesse bekunden kann. Es haben oder erschreckend viele Karriereseiten verlangen immer noch die Erstellung eines eigenen Bewerber-Accounts oder Bewerbungs-Accounts oder auch die manuelle Eingabe vollständiger Lebensläufe mit mandatory Feldern. Und ich habe neulich mal von einem Workshop gehört zu dem Thema, wo quasi die Personaler sich bei dem eigenen Unternehmen bewerben sollten. Mhm. Und die haben sich verdammt schwer getan. Also das fand ich auch sehr aussagekräftig. Also ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ein absolutes Muss. Wenn sich ein Kandidat die Kontaktaufnahme grundsätzlich vorstellen kann, dann sollte es ihm möglichst leicht gemacht werden, eben Interesse zu bekunden. Wir haben im Rahmen unserer Studie herausgefunden, dass die Konvertierungsrate, also sozusagen, dass ein anonymer Seitenbesucher konvertiert in einen tatsächlichen Bewerber, 8-mal höher ist durch sogenannte One-Click-Bewerbungsverfahren. Also durch zum Beispiel eine Verlinkung auf Xing oder LinkedIn oder auch Facebook teilweise. Also durch eine optimierte User Experience. Und man sollte außerdem viele verschiedene Kontaktwege bieten, um eben diese Candidate oder User Experience zu optimieren. Weil ein Passivsuchender zum Beispiel wird sich nicht WhatsApp runterladen, weil du voraussetzt, dass ich mich per WhatsApp bewerbe, so ungefähr. Und jeder favorisiert eben einen anderen Kontaktweg oder fühlt sich wohl mit anderen Kontaktwegen. Und es tut nicht weh, mehrere dort anzubieten. Das ist auch ein Punkt, den wir immer wieder kommunizieren und der auch deutlich in der Studie rausgekommen ist, dass das absolut wichtig ist. Also wir raten Unternehmen immer, dass sie quasi die Erwartungshaltung kandidatenseitig optimieren. Also wenn ich ein Kandidat bin, wie sehen meine nächsten Schritte aus? Ich bekunde jetzt hier Interesse in 1 oder 2 oder 10 Klicks, keine Ahnung.
Hoffentlich nicht in 10.
Ja, hoffentlich nicht in 10, exakt, eher in 1 Click. Und was passiert dann? Also wo gehen meine Daten jetzt hin? Wann meldet sich wer? Womit kann ich wann rechnen? Also so ein bisschen Erwartungshaltungsmanagement, dass eben mehrere Kontaktwege geboten werden, also auch Alternativen, wie zum Beispiel WhatsApp oder Telegram. Und dass man eben den Aufwand einfach minimiert, also dass man nicht irgendwelche Pflichtfelder hat. Das heißt natürlich, dass man vorselektierungstechnisch dann einen höheren Aufwand hat, aber da kann ja auch sozusagen die Granate, wie ich immer sage, also das Top-Profil dabei sein. Und man kann sich mit Technologie sehr viel helfen heutzutage, was Vorselektierung angeht. Also unterm Strich einfach den gesamten Bewerbungsprozess verkürzen, um eben die Candidate Experience so positiv zu gestalten, dass keiner deswegen abspringt, weil das kann man sich nicht leisten.
Wer trägt denn deiner Meinung nach in Zukunft noch die endgültige Verantwortung, wenn man das mal so sagen darf, fürs Recruiting? Ist das HR? Ist das die Führungskraft? Ist das das Team? Wer ist das deiner Meinung nach?
Also viele sagen ja immer, dass die Rolle des Recruiters wackelt und irgendwann verschwindet. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Rolle immer bestehen wird. Ich glaube allerdings, dass die Rolle sich sehr stark shiften wird. Mhm. Also das, wie ich ja gerade schon erwähnt hatte. Und dass es deswegen quasi ein Zusammenspiel ist, was die Verantwortung anbelangt, zwischen Recruiting HR und eben der entsprechenden Führungskraft. Die HR-Rolle muss sich mehr entwickeln in Richtung Daten sammeln, Daten analysieren, Daten interpretieren, optimieren und eben komplett offen sein für Experimente, durch Innovation, durch Neues. Es muss auch einfach mal was Neues ausprobiert werden, um zu gucken, ist das was für uns oder auch vielleicht mal nicht. Ist ja auch schon ein Learning. Und ich sehe allerdings sozusagen die das Fachbereich und Recruiting sehr unterschiedliche Rollen haben, aber sehr eng zusammenarbeiten müssen, was sozusagen was die Verantwortung anbelangt. Also dass Recruiter sich mehr und mehr Richtung Datenspezialisten entwickeln und dass Fachbereiche sich eher inhaltlich damit befassen, wie bekomme ich diese Zielgruppe überzeugt? Warum arbeiten bestehende Personen in meinem Team? Was reizt die für sozusagen den Arbeitgeber? Also welche Werte reizen da oder welche Vision oder welche Message? Warum arbeiten die in dem Team? Warum fühlen die sich da wohl? Warum in dieser Teamkonstellation mit den Kollegen und so weiter? Und dass sozusagen kommuniziert wird an HR, aber HR dann wiederum dafür zuständig ist, das sozusagen an den Mann in Anführungszeichen zu bringen, also sozusagen an die tatsächlichen Kandidaten.
Wenn wir dann nochmal ein bisschen genauer gucken auf die Rolle der Führungskraft in diesem ganzen Verbund Recruiting der Zukunft. Was ich jetzt gerade rausgehört habe, ist, okay, wenn HR quasi diese Funktion übernimmt, die Daten zu sammeln und den Fachbereich zu triggern auch ein Stück weit, aber dann zu unterstützen, sich über die inhaltliche Ausgestaltung Gedanken zu machen. Dann heißt das ja für mich als Führungskraft auf einmal, ich muss nicht mehr sagen, ich will den, sondern ich muss drüber nachdenken, was ist eigentlich mein Asset?
Definitiv.
Da vielleicht die Frage, und ist das die Rolle der Führungskraft quasi in dem Verbund Recruiting der Zukunft?
Also das ist das, womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Also wir fragen immer am Ende von jedem Briefing-Gespräch, fragen wir auch bewusst die Fachbereiche, was sind wirklich die USPs, was sind die Highlights oder was sind die Alleinstellungsmerkmale, und jetzt nicht, unser Unternehmen besteht seit 25 Jahren am Markt und wir sind Führer in blablabla, bla bla, das kann ich auf Wikipedia nachlesen so ungefähr, sondern hinter den geschlossenen Türen. Was ist da wirklich das Alleinstellungsmerkmal? Warum arbeiten Personen aktuell dort? Und das sind ja auch die Personen, die wiederum als Botschafter rausgehen und sozusagen die Kultur, die dort gelebt wird, das auch nach außen tragen. Das ist Recruiting-technisch, das ist ja das, was ich eingangs meinte, dass quasi Führungskraft auch sich dann sehr positiv, wenn die sich positiv positioniert, sich das auch gut auswirken kann auf das Recruiting.
Wenn wir jetzt sagen, es ist Aufgabe der Führungskraft, diese USPs des Bereichs ein Stück weit auch einfach mal zu heben oder gemeinsam mit dem Team auch mal zu sagen, okay, was sind so die drei Dinge, die uns abheben von anderen vielleicht und die super passen zu dem Bewerber. Dann heißt das ja, ich als Führungskraft muss A wissen, was das ist, und habe es aber auch in der Hand, vielleicht so ein USP für mein Team mal zu kreieren. Was glaubst du denn, kann ich als Führungskraft machen, um meine Bereiche attraktiver zu machen?
Das hängt total davon ab, in welchem Bereich du tätig bist als Führungskraft. Also wie ich gerade schon erwähnt hatte, worauf Kandidaten Wert legen und auch Abteilungen Wert legen, das differenziert sich sehr stark von Zielgruppe zu Zielgruppe. Also zum Beispiel haben wir gemessen, dass Vertriebler wahnsinnig viel Wert, surprise, surprise, auf Vergütung legen. Also natürlich spielt da sozusagen das Provisionsmodell und die Vergütungsstruktur eine große Rolle. Und gleichermaßen sind die Perspektiven wahnsinnig interessant. Wo kann ich mich hinentwickeln? Wo stehe ich in 5 Jahren? Aber der Standort war total sekundär. Das ist ja eine relativ flexible Zielgruppe. Reisetätigkeit ist relativ oft hoch. Und dass ich eben als Führungskraft weiß, also als Vertriebsführungskraft jetzt in dem Fall weiß, dass Wert gelegt wird auf Informationen und auf Transparenz zum Thema Vergütung und auf das Thema Perspektiven, dass ich darauf eingehe, die Informationen, die die Zielgruppe haben möchte, auch preisgebe und den Kandidaten liefere, und zwar schon am allerersten Schritt, weil das sind die Fragen, mit denen Kandidaten ins Rennen gehen, die sie beantwortet haben möchten. Das muss jeder für sich machen. Der muss verstehen, worauf wird Wert gelegt, und dann eben seine USPs und seine Highlights, seine Alleinstellungsmerkmale, wie auch immer man es nennen möchte, dass man die entsprechend aufstellt und sich als Abteilung entsprechend aufstellt oder sein Team, und das natürlich auch frühzeitig nach außen kommuniziert.
Dann an der Stelle schon mal vielen Dank. Wir fragen ja zum Abschluss immer nach Tipps, um wirklich das Ganze, das klingt jetzt relativ groß, ne? Wenn ich das als Führungskraft
höre, ich oft.
So. Ja. Und jetzt hast du, sag ich mal, kleine Sachen oder erste Sachen, wo du sagst, okay, wenn du als Recruiter oder als Führungskraft das jetzt gehört hast und dir denkst, okay, ich muss jetzt irgendwie an meinen Prozess ran, wo fange ich am besten an, was ist so das oberste To-Do, das ich auf meine Liste setzen muss?
Also erstmal freue ich mich über jeden, der den Gong gehört hat. Selbst das ist nicht selbstverständlich. Und ganz, also auch wenn das jetzt für manche Personen vielleicht klingt, oh Gott, meine Hausaufgabenliste ist unendlich, wo fange ich an und Hilfe, Hilfe so ungefähr. Ganz groß muss geschrieben werden, dass das alles eine Riesenchance ist und dass die Optimierung des Recruitings oder konkrete Recruiting-Erfolge sozusagen auch langfristige, direkte Erfolge des Unternehmens ermöglichen, weil wer sozusagen drauf hat, gute Talente für sich zu gewinnen, der kann auch im War for Talents gewinnen sozusagen und ist langfristig als Unternehmen einfach gut und nachhaltig aufgestellt. Insofern, neben dem Hilfe-Hilfe sollte auch einfach eine Chance gesehen werden sozusagen. Ich würde auf jeden Fall, also Eigenlob stinkt, aber ich würde auf jeden Fall die Studie lesen, die wir veröffentlicht haben, einfach weil, wie gesagt, das sind nicht nur Erkenntnisse, sondern das ist wirklich in diese Studie ist in Best Practices heruntergebrochen und in konkrete Handlungsempfehlungen. Mhm. Was kann ich mit dieser Information jetzt anfangen? Das sind sicherlich Tipps und Tricks sozusagen, die nicht von einer Person oder von einer Abteilung umgesetzt werden können. Aber man kann ja auch rechts und links sozusagen fragen. Und eine Sache, die ich sowieso auch immer den Fachbereichen, mit denen wir im Alltag zusammenarbeiten, als Tipp gebe, dass man in die Teams geht und einfach mal horcht, warum seid ihr hier? Was findet ihr toll? Was findet ihr nicht toll? Das ist erstens feedbacktechnisch natürlich eine super Sache, aber auch die positiven Punkte, die natürlich mit denen rausgegangen werden muss. Warum stehen solche Infos nicht auf den Stellenausschreibungen? Und dass man dann natürlich auch einfach ein bisschen flexibler ist, dass man nicht beharrt auf seine Strukturen, die gerne auch mal schon seit, wie gesagt, 10 Jahren oder so bestehen. Ist natürlich immer mit einem großen Aufwand und auch mit einem Mindset-Change irgendwo verbunden. Entsprechend nicht so einfach, aber so würde ich vielleicht erstmal klein anfangen, also sozusagen in den eigenen Räumlichkeiten mal horchen, was interessiert, was nicht, was schreckt ab oder auch was sorgt dafür, Personen halten zu können, was ja auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist.
Vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einladung nach Berlin. Ich glaube, es waren, also für mich alleine schon, waren super spannende Impulse bei.
Das freut mich.
Ich sehe das Thema Recruiting jetzt tatsächlich einen ganzen Ticken anders. Also vielen Dank dafür. War cool.
Schön, freut mich. Danke dir.